Marke und Robe.
Ja, ein herzliches Willkommen, schönen guten Tag. Hallo, liebe Freunde des Podcasts Marke und Robe. Ich sage Hallo zu einer neuen Folge. Begrüße erstmal ganz herzlich meinen Lieblingsmitpodcaster, die Marke Peter Alexander Meissner. Grüß dich, Alex. Hallo.
Ja, hallo, Thomas. Schön, dass wir es wieder geschafft haben. Ich begrüße natürlich auch auf der Gegenseite Thomas Gürke, die Robe, den Retter des Rechts. Thomas wird gleich unseren lieben Gast begrüßen. Wieder mal eine tolle Überraschung.
Ich stelle vor, eine der, wenn nicht gar die jüngste Kandidatin zum Landtag, zum neuen Landtag von Sachsen-Anhalt, wenn der 8. Landtag von Sachsen-Anhalt zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt, dann ist unser Gast gerade mal zarte 18 Jahre alt. Ich denke, das kann man noch sagen in dem Alter. Herzlich willkommen, Lea Charlotte Kuss.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns. Wir
ist das jetzt richtig? Lea Charlotte oder Lea oder Charlie? Oder?
nein. Lea ist völlig ausreichend. Ja, damit bin ich zufrieden.
Gibt es da eine Geschichte zu dem Namen? Oder?
Nee, also mehr oder weniger nur zu dem Zweitnamen. Also bei mir in der Familie ist es ein bisschen Tradition, dass alle drei Generationen die Frauen praktisch als Zweitnamen Charlotte dran bekommen. Also meine Oma heißt auch Charlotte mit Zweitnamen, aber sonst, nee.
Okay, das war die früher Männer? Wirklich mal üblich, ja.
Was kriegen die Männer hinten dran gehängt?
Nö, da gibt's nichts.
Boah, auch Charlotte.
Ja.
Dann würde ich ja Peter Alexander Charlotte heißen, zum Beispiel. Nee, das geht nicht.
Auch das klingt gar nicht so schlecht.
Klingt gut.
Ja.
Hat was.
Ja.
Ja, Lea, wie liefen die Abi-Prüfungen? Wie war's? Alles gut?
Ja, also ich bin jetzt mit den schriftlichen Prüfungen durch und ja, würde auch sagen, dass ich da ziemlich zufrieden bin und ja, dass ich das ganz gut gemeistert habe. Und ja, jetzt steht eben nur noch eine mündliche Prüfung in Ethik an und dann habe ich es geschafft.
Was wird denn Ethik geprüft? Was sind da so die Themen?
Also das ist ganz unterschiedlich. Also es fokussiert sich schon auf Kant und Utilitarismus, das sind so als Hauptströmung und noch Verantwortungsethik. Und ja, dann gibt es eben einen spezifischen Text und da wird dann eben als erstes ein bisschen das zusammengefasst und dann gibt es eben weiterführende Aufgabenstellungen, dass man eben auf verschiedene Strömungen der Ethik zurückgreifen muss und das dann so ein bisschen einordnen muss und am Ende das seinen Standpunkt geben muss. Und ja, also das ist, denke ich, gut machbar.
Klingt spannend. Was hast du abgewählt?
naja, bei der mündlichen oder?
Überhaupt, also ich blicke ja so gar nicht mehr wirklich durch, was man jetzt überhaupt alles, was so, es gibt Pflichtfächer, Wahlpflichtfächer, irgendwas kann man abwählen. Das gab es ja, als wir so alt waren. Da gab es irgendwie ein paar schriftliche Prüfungen und dann, da war nichts mit abwählen.
Ja, das stimmt. Also es gibt auch, ich bin jetzt wieder ein Jahrgang mit einer neuen Oberstufenverordnung. Das heißt, es gab ja lange dieses ja, Leistungskurs-Grundkurs-System nicht. Und das wurde jetzt eben wieder eingeführt, als ich in die Oberstufe gekommen bin. Und da hat man dann eben die Möglichkeit, drei Leistungskurse, die hat man dann fünfstündig, dann drei Grundkurse, die hat man dreistündig und dann eben noch fünf Wahlpflichtfächer, die hat man, je nachdem, ob es eine Naturwissenschaft ist oder ein anderes Fach, zwei- oder dreistündig. Und ja, also man muss schon einen Grundsatz abdecken. Also es müssen alle drei Bereiche aus Naturwissenschaften, Mathe, Sprachen und Gesellschaftswissenschaften müssen gut abgedeckt sein und man kann jetzt auch nicht Kernfächer eben abwählen. Nur im Abitur ist man, sag ich mal, vielleicht noch etwas freier. Also man muss jetzt auch nicht Mathematik schreiben, aber dafür auf jeden Fall dann eine Naturwissenschaft. Also da kann man sich schon ein bisschen was zurechtschieben. Das ist eigentlich ganz angenehm. Wobei ich mir dann auch die Frage stelle, ob das auch angebracht ist. Also ich finde, man könnte da sogar noch weitergehen. Ich muss zum Beispiel Kunst in der Oberstufe einbringen und das ist halt, also ich verstehe das, dass man das so ja mit der Intention der Allgemeinbildung irgendwie angeht. Wenn ich dadurch aber meinen Schnitt runterziehe und ich zum Beispiel, was ich auch machen will, in Richtung Medizin gehen will und angenommen, ich wäre total schlecht in Kunst, dann könnte das halt auch schon meinen Schnitt runterziehen, weil es eben einbringen muss. Und ja, das, also ich glaube, in der Oberstufe sollte man schon noch mehr die Möglichkeit bekommen, sich ja mehr zu spezifizieren und da noch genauer einen Weg einzuschlagen, weil ich glaube schon, dass das die meisten recht früh einordnen können, ob sie jetzt gerade eher ja, sprachlich oder naturwissenschaftlich begabt sind.
Aber sind das nicht allgemeinbildende Sachen? Also gerade Kunst? Da geht es nämlich darum, dass du jetzt bildende Kunst irgendwie herstellst auch, ja. Aber also wenn das Kunst noch so ist, wie ich es kenne, dann geht es ja auch darum, dass du halt Künstler kennst, dass du Strömungen gehört hast, dass du halt einfach ein Grundwissen hast über Kunst und Kultur. Ja,
also würde ich grundsätzlich zustimmen und wenn das auch so der Ansatz wäre, fände ich das auch super. Aber da geht es oft so in die Tiefe, dass das dann meiner Meinung nach auch nichts mehr mit Allgemeinbildung zu tun hat. Also ich mochte Kunst und für mich war es gut. Aber erstens ist es halt meiner Meinung nach schon Talentfach. Also ja, wenn ich mich dann 10.000 Stunden hinsetze und das übe, dann werde ich vielleicht besser. Aber das hat man jetzt im Normalfall nicht an Zeit zur Verfügung. Und wenn man sowieso nicht kunstbegeistert ist, dann wird das auch nicht der Druck in der Oberstufe, glaube ich, rausholen. Ja, von daher finde ich dieses Argument der Allgemeinbildung immer ein bisschen schwierig, weil es einfach oft so sehr in die Tiefe geht, dass es davon schon eigentlich wieder ja recht weit weg ist. Und ja, die Oberstufe soll ja natürlich auch zur Allgemeinbildung dienen, aber vorrangig auch, um eben auf das Studium vorzubereiten. Und das ist dann, naja, vielleicht weniger der Fall.
Wie war das so das letzte Jahr mit Corona und allem drum und dran? War das schwierig für euch?
Ja, also es war auf jeden Fall nicht einfach, wobei ich sagen muss, dass ich als Abschlussklasse, es ist ein zweischneidiges Schwert, ich war dadurch privilegiert, dass ich eigentlich den Großteil in Präsenz in der Schule verbringen konnte. Also wir hatten am Anfang mal, haben wir den Lockdown mitgenommen, da waren wir dann auch zu Hause, aber danach waren wir eigentlich dauerhaft in der Schule. Klar, sei es jetzt mal in so einem Wechselmodell, dass man einfach die halbe Klassenstärke hat und dadurch dann immer nur in Wechseltagen in der Schule war, aber man war trotzdem in Präsenz da. Und dann gab es auch eine Phase, da waren dann eben nur wir als Abschlussklasse wirklich in Präsenz in der Schule. Und dadurch hatten wir dadurch zumindest, würde ich sagen, keine Nachteile, was dann mehr so, ja, diese Erlebnisse, die man normalerweise so in der Zeit macht, die sind leider flach gefallen. Also es fängt an mit Oberstufenpartys oder einer Chorsfahrt. Und auch der letzte Schultag ist halt eher dürftig ausgefallen. Und auch selbst mit dem Abiball ist nicht klar, ob das überhaupt noch stattfinden wird. Und das sind natürlich, also auf der einen Seite sind wir privilegiert dadurch, dass wir nicht ja in einer existenziellen Krise sind und ja uns Gedanken machen müssen, dass ein Unternehmen, das wir über viele Jahre aufgebaut haben, sag ich mal, jetzt zugrunde geht oder wir durch andere Sachen bedroht sind. Aber uns geht dann natürlich schon eine sehr qualitativ hochwertige Zeit verloren und auch eine Zeit, die man so nicht zurückgewinnen kann. Also wenn ich jetzt 30 Jahre im Berufsleben bin, dann ist natürlich auch nicht jeder Tag wie der andere. Aber so diese Einzigartigkeit, die diese Erlebnisse normalerweise haben, das bekomme ich halt nie wieder. Und das ist schon sehr schade und auch traurig. Aber ja, ich versuche dann einfach immer auch die Relation zu sehen und versuche dann auch das Positive zu sehen und zu sehen, dass ich auch viel Präsenzunterricht hatte und ja, genau.
Also in meiner Abi-Zeit war das 12. Schuljahr, das war einfach die coolste Zeit, das war so der beste Jahrgang oder das beste Schuljahr, weil du weißt irgendwie, danach geht es auseinander, ja, du siehst die Leute, mit denen du da jetzt so viele Jahre verbracht hast, dann wahrscheinlich teilweise gar nicht, teilweise ganz selten wieder und das war so eine ganz, ganz seltsame Stimmung. Einerseits, ja, anstrengend, na klar, aber andererseits war das auch irgendwie so das richtige Leben erstmals, ja, wo du dann auch wirklich mal weggegangen bist, Partys gemacht hast alleine und dann dich einfach darauf vorbereitet hast, naja, jetzt irgendwann trennen sich die Wege, aber jetzt musst du nochmal so richtig viel miteinander machen. Und wenn mir das fehlen würde, ich glaube, das wäre schon irgendwie doof.
Ja, ich glaube auch, also vor allem der Abiturjahrgang im letzten Jahr, die haben ja dann praktisch ihr Abi wirklich im Lockdown gemacht. Und also die hat es meiner Meinung nach fast noch schlimmer getroffen, weil die wirklich gar keinen Abschluss hatten. Also wir werden wahrscheinlich auch noch eine Abi-Zeugnis, also eine normale Abi-Zeugnisvergabe vielleicht haben, je nachdem. Und es ist natürlich blöd, wenn eigentlich so ein entscheidender Lebensabschnitt zu Ende geht und man dann dafür gar keinen richtigen Abschluss findet. Also auch mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die das eben im letzten Jahr erlebt haben, die haben auch gesagt, dass es ist halt so komisch, wenn man da die Leute dann gar nicht mehr richtig gesehen hat und dann sind alle irgendwie schon wieder verstreut.
Naja, aber mit 18, glaube ich, liegen noch viele Partys vor dir, also freu dich drauf.
Ja, ich glaube, im Studium sollte es daran nicht mangeln.
Ja, genau. Aber du bist ja auch, also das ist ja ziemlich interessant, du bist jetzt mit 17 schon in der Politik gelandet, ja? Also gerade das Abi durch und jetzt Politik, wie kam es dazu?
Ja, also ich bin mit 16 in die FDP eingetreten und also ich habe mich, glaube ich, schon recht früh für Politik interessiert und einfach das, was in meiner Umwelt so passiert. Und dann war ich eben, ich hatte da schon immer so ein bisschen drüber nachgedacht, ja, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und ich hatte eigentlich auch schon recht zeitig so die größten Sympathien mit der FDP. Und dann war ich mal bei einem Vortrag in so einem recht kleinen Kreis, wo ich eine Karte über meine Schule bekommen habe, von Norbert Lammert. Und das war zum Thema Demokratie ganz allgemein und hat da einen wirklich guten Vortrag gehalten. Und ich erzähle das immer ganz gern, weil mich das war für mich so ein Schlüsselmoment. Er endete dann eben den Vortrag mit dem Satz, ja, unsere Demokratie steht und fällt mit dem Engagement ihrer Bürger. Und so erst mit diesem Satz geendet und das hat dann so eine schöne Stille gegeben. Und über den Satz habe ich dann auch noch länger nachgedacht. Und so, das war dann für mich so der letzte Anschluss, den ich gebracht habe, um zu sagen, komm, jetzt machst du auch mit. Habe mich dann entschieden, der FDP beizutreten und kam dann auf recht spontanen Wege zu der Kandidatur und bin darüber auch jetzt sehr, sehr dankbar, weil mir das einfach ja schon viele Türen eröffnet hat, weil ich darüber sehr viel lernen durfte. Man kommt natürlich auch noch viel besser in das Parteileben rein, wenn man jetzt schon in so einem Wahlkampf sehr integriert ist. Und auch zum Beispiel, ja, ich habe viel gelernt in der Arbeit mit Medien und so weiter. Also ich glaube, das hat mich auch auf einer persönlichen Ebene schon sehr nach vorn gebracht.
Das ist ja auch spannend. Ich habe jetzt als in Vorbereitung auf unsere Aufnahme heute, habe ich mal gegoogelt, um dich mal so ein bisschen näher kennenzulernen. Und da findet man dann plötzlich Bildzeitung, MDR, Fotoshooting im Wörlitzer Park. Du bist schon ein ziemlicher Star, muss man mal sagen. Wie ist das so? Wie fühlt man sich da so?
Also ich glaube, dadurch, dass es jetzt immer alles so Schlag auf Schlag ging, hatte ich irgendwie, also natürlich habe ich mal kurz drüber nachgedacht, aber ich realisiere das, glaube ich, auch erst jetzt so langsam, dass das ja nicht so der Normalfall ist. Und werde mir darüber auch immer bewusster. Und ich glaube, ich empfinde da auf jeden Fall große Dankbarkeit, dass mir da einfach zugehört wird und mir auch eine Stimme gegeben wird und dass ich die Möglichkeit habe, so meine Position auszudrücken. Und was mir eben besonders am Herzen liegt, also dadurch, dass ich eben schon eine Sonderstellung mit meiner Kandidatur habe, also zum einen natürlich mein Alter und dann auch in gewisser Weise mein Geschlecht und das dann auch in der Kombination, bekomme ich vielleicht noch mehr mediale Aufmerksamkeit, als das bei einer normalen Kandidatur der Fall wäre. Und das freut mich halt, weil ich so die Möglichkeit habe, die FDP einfach noch besser nach außen zu tragen und Leuten zu zeigen, was die FDP wirklich auf dem Kasten hat. Und ich bin da eher dankbar. Also ich bin manchmal da auch so ein bisschen, ja, nicht perplex, aber es ist schon eigentlich verwunderlich, dass das so alles jetzt so funktioniert und so vonstatten geht. Aber ja, ich empfinde hauptsächlich Dankbarkeit dafür.
Also was mich immer interessieren würde, mit so jungen Jahren in eine Partei einzutreten, ist ja nicht unbedingt der Normalfall. Dann in die FDP einzutreten, ich meine, wir haben viele junge Liberale, aber trotzdem auch nicht der Normalfall. Wie ist so die Resonanz in deinem, bei deinen Freunden, bei deinen Mitschülern?
Ja, also ich muss sagen, dass ich aus meinem direkten Umfeld wirklich nur positive Reaktionen gehabt. Das war also ein wunderschönes Gefühl, dass man da so viel Unterstützung erfahren hat. Und auch von Menschen, wo ich eigentlich weiß, die sind politisch nicht liberal und die sind auch eher anderen Parteien zuzuordnen, die mich dann auch davon ganz unabhängig unterstützt haben und einfach gesagt haben, dass sie das toll finden. Und dann kamen auch in der Schule öfter mal Lehrer, die eben fleißig MZ lesen, auf mich zu und haben dann gesagt, Mensch, ich habe das hier mitbekommen und finde das richtig toll, was du da machst. Und ja, das also war eigentlich so also nur gute Reaktion.
Was machst du, wenn es klappt? Wenn du jetzt plötzlich am 6. Ich meine, man tritt ja an.
Ich habe ja ich werde gelesen, Alex, so bald.
Ja, na klar. Also ich habe ja gelesen, du bist, du warst, fragen wir gleich nochmal, Sportlerin.
Beim Fußball, ach je.
Genau, beim Fußball. Als Fußballerin, ja, ja, das fand ich schon mal. Oh, gleich, warte. Ja. Ich will erst noch wissen, was machst du, wenn es klappt? Also wir treten ja an, um zu gewinnen. Am 6.6. bist du plötzlich Landtagsabgeordnete mit Direktmandat. Was dann?
Also ich wäre, glaube ich, erstmal kurzzeitig sehr überfordert, weil ich jetzt natürlich nicht unbedingt mit dem Gedanken rangegangen bin, dass ich jetzt wirklich in den Landtag komme. Also ich glaube, gerade wenn wir als FDP in Sachsen-Anhalt, da machen das viele, glaube ich, auch so eher aus ideellen Gründen und so geht mir das auch. Und wenn das jetzt wirklich dazu kommen sollte, weiß ich nicht. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich glaube, das werde ich machen, wenn es soweit ist. Nein. Also dann werde ich in Sachsen-Anhalt bleiben und würde auf jeden Fall trotzdem versuchen, mein Studium dann nebenbei auszuführen. Also da gibt es ja auch Beispiele, dass das möglich wäre. Aber darüber habe ich mir wirklich keinen Kopf gemacht.
Man sollte immer einen Plan B haben, ja, wenn es dann plötzlich soweit ist.
Das stimmt.
Aber zum Sport, weil wir es gerade angesprochen hatten, Fußball, wie kam es dazu?
Also das ist schon eine ganze Weile her. Ich habe mal eine Zeit lang in Dessau beim Fußballverein gespielt. Das ist aber, das war jetzt auch nicht von langer Dauer. Also ja, ich habe aber trotzdem immer, glaube ich, ja, recht viel Sport gemacht. Ich habe mich da auch ganz gut ausprobiert und habe da einiges getestet von Kung Fu über Reiten, über Fußball. Und ich glaube, so am längsten hat Ballett gehalten. Okay. Ja. Und eigentlich, bis jetzt eben Corona angefangen hat, habe ich auch Kraftsport betrieben. Aber dadurch, dass eben die Fitnessstudios jetzt zu sind, ist das eher momentan schwierig. Also das ist für mich schon ein wichtiger Ausgleich. Also gerade wenn man eben ja viel zu tun hat, finde ich, ist das immer eine sehr schöne Möglichkeit, um einfach den Kopf frei zu bekommen. Und sehe das auch als wichtigen Ausgleich. Aber Fußball nicht mehr.
Was hast du gespielt da? Welche Position?
Puh, ich glaube, ich war in der Verteidigung.
Ja. Okay, glaub, na dann passt Kraft, also Kraftsport dann im Nachhinein.
Ja, ich glaube, es endete dann, als ich irgendwann mal ja einen Ball ziemlich stark ins Gesicht bekommen habe. Und danach war ich dann nicht mehr so begeistert.
Danach kam dann Ballett.
Ja, genau. Das war mir dann sicherer.
Besser als umgekehrt, wenn dein Trainer da sagt, du sollst nicht so viel Pirouetten drehen.
Aber Ballett ist tatsächlich deutlich anspruchsvoller, als das, glaube ich, viele immer so vermuten. Aber es ist auf jeden Fall ein Sport, also durch den man auch, egal ob man das weiterführt oder nicht, da bekommt man halt auch ein dauerhaft gutes Körpergefühl und einfach eine gute Körperkontrolle. Und das ist, ja, denke ich, sehr sinnvoll. Also da nimmt man auch so oder so einiges mit.
Auch fürs Kung-Fu dann, ne?
ja, sowieso.
Kraftsport geht übrigens ab nächste Woche wieder zumindest in Magdeburg. Ich weiß nicht, wie es in Dessau ist. Also die Studios machen da auf.
Dann geht's los.
Heute gehört.
Gebt mir die Ausrede, Mensch, verdammt.
kommst du ganz mit, wir spielen nochmal Badminton donnerstags. Und davor mache ich immer noch eine Runde. Das ist immer schön. Also irgendeinen Ausgleich braucht man absolut im Sport. Was machst du noch so? Also außer Abitur und Sport.
Und Wahlkampf.
Und Wahlkampf.
Und Medizinertest. Genau.
In der Stunde, die dann übrig ist.
Nee, also im Moment bereite ich mich noch für den Medizinertest vor, aber sonst freizeitlich lese ich eigentlich sehr gern. Das ist also, ja, finde ich auch immer sehr gut. Also ich mag das auch vor allem am Abend dann nochmal, um so runterzufahren, finde ich das immer richtig schön. Und dann ja auch Malerei eigentlich, wenn ich dazu komme. Das war jetzt gerade in der Abi-Zeit und Wahlkampf fast nicht möglich. Und sonst ab und zu ist jetzt, also ist schon länger nicht mehr der Fall gewesen, aber auch manchmal Motocross fahren. Also mein Vater fährt und da habe ich dann auch die Möglichkeit, die Maschine zu benutzen. Und ja, genau.
Also hast du schon einen Führerschein, gehe ich von aus.
Ja, aber dafür braucht man keinen Führerschein. Also die sind ja nicht mit Straßensicherung, sondern das ist dann halt wirklich nur auf einer Strecke. Ich glaube, das kann, also ich sehe da teilweise Kinder, die sind 4 Jahre alt. Also da, ja, weiß ich nicht.
Das ist ja, also Motocrossfahren ist schon auch anspruchsvoll, oder?
Ja, definitiv. Ja.
Aber da hilft Ballett wieder, oder? Bei diesen Stunts, wenn die so springen, dass man Körperbeherrschung hat da?
Ja, also Körperspannung ist das A und O, auch in dem Fall.
Dein Wahlkreis, Lea, ist der Wahlkreis 27, ja?
Ja.
Da, wo eigentlich auch unser amtierender Ministerpräsident antreten wollte.
Richtig.
Und wenn man da über dich liest, dann heißt es ja immer, du forderst den Ministerpräsidenten aus. Aber der hat ja jetzt gekniffen. Bist du da traurig drüber? Den hast du ja in die Flucht geschlagen, sozusagen.
Ja, du wusstest schon, warum, ja.
Ja, genau. Also ich glaube, der, als er das mitbekommen hat mit meiner Kandidatur, da dachte er sich dann, das lohnt sich gar nicht mehr. Genau.
Nein, das schaffe ich nie.
Nein, also er hat ja schon an großer Beliebtheit auf jeden Fall gewonnen jetzt in der Pandemie. Also davor war er auch, was ich von Menschen bekommen habe, ja, schon ziemlich unbeliebt. Aber dadurch, dass er sich dann so als Ministerpräsident immer gerade am Anfang so ein bisschen gegen alles gestellt hat, hat er dann, glaube ich, schon wieder einen Aufschwung gewonnen. Ich meine, ich hätte mich davon wahrscheinlich jetzt nicht groß beeinflussen lassen, aber es wäre auf jeden Fall eine interessante Gegenüberstellung gewesen. Ja, also weiß ich nicht.
Naja, vielleicht hat er auch diese Gegenüberstellung alt gegen jung ein bisschen gescheut. Er ist ja doch nicht mehr der jüngste Kandidat, den wir haben. Und sein Team, also in der CDU ist es ja, war ja auch eine große Debatte, die Kollegen da hatten, was so die Alterszusammensetzung ihrer Listen so betraf. Ja, das ist. Von daher, ich bin immer wieder überrascht, in der CDU gibt es da solche Probleme, obwohl das eine große Volkspartei ist, wie sie sich selbst nennen. Und bei uns haben wir hier, also du bist jetzt schon die zweite sehr junge Kandidatin, mit der wir hier podcasten. Offensichtlich scheint es da keinen Mangel zu geben bei uns. Ja, und auch von jungen Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und auch zu sagen, jawohl, ich probiere das jetzt.
Ja, ich glaube auch bei uns, also zum einen gibt es einfach so die, also natürlich kann man das nicht pauschalisieren, aber ich glaube, die jungen Leute, die in die FDP kommen, sind da schon sehr willig, da sich auch wirklich einzubringen. Und der zweite Aspekt, was ich vielleicht auch glaube, ich habe das Gefühl, dass in der FDP junge Leute einfach noch ernster genommen werden, einfach weil in der CDU, es sind natürlich konservative und auch sehr festgefahrene Machtstrukturen. Und ich glaube, das ist eben in der FDP nicht so. Und deswegen, ja, also ich muss sagen, ich habe mich auch nie irgendwie so als die kleine 18-Jährige gefühlt, die jetzt eigentlich nicht ernst genommen wird und nur hier ist, um ein bisschen in den Medien was zu machen, sondern wenn man eben mit auch parteiintern ins Gespräch kann, dann hatte ich immer das Gefühl, dass ich auch für voll genommen werde. Und das ist, glaube ich, ein sehr angenehmes Gefühl. Und ich glaube, dass einfach diese Atmosphäre schon dazu führt, dass sich dann mehr junge Leute bereit erklären, auch ja dann wirklich in dem Fall eine Kandidatur zu übernehmen.
Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe? Junge Kandidaten und Kandidatinnen sozusagen?
Junge Liberale, oder?
Genau, ja, wir haben eine Gruppe, in der praktisch alle Kandidaten der Julis drin sind. Und genau, ja, da sprechen wir uns manchmal so ein bisschen ab und wie man sich unterstützen kann. Also ich muss auch sagen, ohne die Julis wäre der Wahlkampf nicht so in der Form vonstatten gegangen, wie er es eben ist. Und auch die Unterstützung, die ich nicht nur aus Sachsen-Anhalt gerade durch die Julis erhalten habe, sondern bundesweit war wirklich unglaublich. Also an dem einen Aktionswochenende, als wir eben angefangen haben mit Plakatieren, da waren wir, glaube ich, 15 Leute und da kamen Leute aus Berlin, aus Greifswald, überall her. Das war also wirklich unfassbar. Und das fand ich, war eine sehr schöne Erfahrung, dass man da einfach auch so untereinander zusammenhält. Oder auch jetzt an dem Wochenende waren eben in Halle Julis aus Dortmund da. Also das sind ja auch große Entfernungen. Und ja, das ist dann einfach so ein familiäres Zusammenkommen, was man, finde ich, nicht so in anderen Bereichen wiederfindet. Und das ist schon was Besonderes.
Zur absoluten Erfahrung, die wir in Magdeburg ja auch gemacht haben im Wahlkampf. Also die Unterstützung gerade aus Bundesländern, die wirklich nicht um die Ecke liegen. Das war schon beeindruckend. Wenn man sich so mit anderen unterhält, dann haben die ja immer so die Vorstellung, also mit Leuten, die sich politisch nicht engagieren, dass im Wahlkampf halt eine Firma kommt, mit einem LKW durch die Stadt fährt und erstmal überall die Plakate aufhängt und steckt überall in die Briefkästen halt die Kandidatenflyer. Ja, wie ist deine Erfahrung? War das so?
Nee, also das ist auf keinen Fall so. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, also gerade wenn man mit Freunden im Gespräch war und dann ich so ein bisschen erzählt habe, was eigentlich alles dahinter steht, dann waren die oft sehr überrascht, also die dann auch nicht so, ja, in solch irgendwie sich politisch engagieren, die waren dann, ja, sehr überrascht auf jeden Fall. Und man muss ja bedenken, also die Plakate, wie du das gerade beschrieben hast, die werden ja nicht auf einmal durch Magie aufgehängt, sondern dahinter steht ja ein großer Aufwand. Es fängt halt an, einen Fotograf zu finden, da gute Bilder zu bekommen, dann eben ja, die PDF herzustellen, dann das zu bestellen, dann muss man das sinnvoll ausrechnen, Kabelbinder. Und das Beste ist natürlich das Bürokratische, das ist ja wirklich unfassbar. Also wenn dann für jede Gemeinde ganz viele Sonderregeln geschaffen werden, ja, und da das übersteigt einen dann auch recht schnell. Und es ist, also dahinter steht eine ganze Menge Arbeit und die wird auch nicht irgendwie von ja, externen Unternehmen getragen, sondern die trägt der Kandidat selber. Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Und man, also ich habe dann Spitzenzeiten, habe ich wahrscheinlich 4 Stunden am Tag damit verbracht, irgendwelche Sachen zu organisieren. Es fängt dann an, dass man mit Leuten telefoniert. Genau, da muss man schauen, wie bekomme ich die Plakate hoch? Da muss ich ja dann auch mir ein Team irgendwie organisieren. Wie trifft man sich? Wie versorgt man die? Und da steht so viel dahinter. Und man darf dabei ja auch nicht vergessen, die ganze Zeit, die da rein investiert wird, das ist ja alles auf ehrenamtlicher Basis. Das ist, glaube ich, auch vielen nicht bewusst. Da wird schon sehr viel auf sich genommen, ja, von sehr vielen Mitgliedern. Und das, ja, sollte man, glaube ich, auch nochmal hervorheben.
Wobei das also bei uns zumindest im Kreisverband also sehr eine sehr gute Unterstützung war, auch von den anderen FDP-Mitgliedern, die uns dort geholfen haben. Also es waren zwar natürlich von den ganz Aktiven, waren also immer so ein gleicher Kreis mit da, aber man hat auf die verschiedenste Art und Weise dort Unterstützung erfahren. Das fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Also das hätte ich auch so nicht erwartet tatsächlich. Für mich war das auch der erste Wahlkampf jetzt, wo ich selber als Kandidat angetreten bin. Von daher spannend, nach wie vor. Ist ja noch nicht vorbei. Wir haben ja noch ein bisschen. Thomas, ja, wie waren deine Erfahrungen?
Also, ja, also ich bin auch begeistert von dem Teamwork, was da läuft. Schon mich schon beeindruckt. Also ich dachte auch, du musst ja dich um viel mehr, musst viel mehr alleine machen, aber du kriegst schon ganz viel Unterstützung und kannst auch viele, viele Leute fragen. Also das Netzwerk ist auch großartig. Ja, du hast immer einen Ansprechpartner. Du kannst, es sind auch flache Hierarchien. Ja, es ist jetzt nicht so wie in so einer Riesenpartei. Jedenfalls stelle ich mir das so vor, wo du jetzt, hier du von unten nach oben einmal durchtelefoniert hast, wahrscheinlich zig Sackgassen hast, ist hier gar nicht. Ja, hier kommst dann alle direkt ran und ist schon ein schönes Erlebnis gewesen. Also ich habe in der Zeit, in dem letzten Jahr, unglaublich viel dazugelernt, unglaublich tolle Menschen kennengelernt. Also das ist wirklich beeindruckend.
Und man kriegt einen völlig anderen Blick auf Masten, also auf Lampenmasten. Also, ja. Hier in Magdeburg gibt es so eine Regel, dass man Plakate nur an solche Lichtmasten oder Masten anbringen darf, an denen keine anderen Schilder, also Straßenschilder oder für Hydranten solche Schilder dort befestigt worden sind. Dann darf man halt auch nicht zu nah an Kreuzungen sein. Man darf an jeden Lampenmast nur ein Schild anbringen. Das hat schon zu lustigen Situationen geführt, auch im Wahlkampf. Am Anfang wussten wir das nicht. Meine erste Plakatiertour durch die Stadt. 30 Schüler.
Von oben bis unten so eine Laterne vollgehängt, oder?
Genau, 30 Schüler. Und da haben wir, wir hatten so zwei Runden. Wir hatten so ein erstes Plakat und dann ein zweites. Und dann hatte ich natürlich immer unter das erste noch das zweite Plakat festgemacht, weil das ein schönes Bild ergab, fand ich. Und ihr wisst, was kommt. Ich hatte dann einen weiteren Tag, wo ich die alle wieder abmachen durfte und eine Laterne weitertragen. Aber das ist so, man kriegt da wirklich einen anderen Blick. Also
ja.
Das, was du sagtest, fand ich auch faszinierend. Das war mir auch nicht so bewusst, dass tatsächlich ja auch also fast jede Gemeinde eigene Regeln hat, wie sie diese Plakatierung zulässt. Ja, das ist ja unglaublich. Also
ja,
völlig unterschiedlich.
Ja, und zumal ich bin halt in so einer Schnittstelle. Also ich habe ja von Dessau was und von Wittenberg. Und von Wittenberg habe ich dann halt nochmal Sachen, die sich in mehrere Gruppierungen unterteilen, und dann hast du für jedes irgendwelche Sonderregeln. Dann musst du teilweise so Plakataufkleber drauf machen, also so Sticker, und die sind dann einfach nicht dabei gewesen. Das heißt, die hatten wir auch nicht. Und ja, also es, ja, teilweise schon etwas absurd, was dann alles festgelegt wird, aber man bekommt es auf jeden Fall dann auch hin.
Hast du den Wahlkampf eigentlich auch im Internet intensiver erlebt? Also das ist ja jetzt tatsächlich auch durch diese Corona-Geschichte ein bisschen anders gelaufen, ja?
Ja, also es ist natürlich schade, dass so wenig in Präsenz stattfinden konnte und dass man dadurch auch ja nur in deutlich geringerer Form auch Kontakt zu Bürgern aufnehmen konnte und einfach ja schöne Gespräche führen konnte. Ich habe also versucht, mich da auch immer gut einzubringen. Also ich habe wir haben mehrere Videos gedreht oder so kleine Interviewformate. Und ja, also auf der einen Seite glaube ich schon, dass das immer eine schöne Wirkung hat. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, oft nur sinnvoll, wenn man die Beiträge dann auch bewirbt, weil sonst sieht man ganz oft dann anhand der Kommentare und wer das dann liked, das sind dann Leute, naja, die sind dann sowieso in der FDP oder bei den Julis und fügen dann lauter Herzen ein. Das ist zwar schön und wir freuen uns dann so untereinander, aber es soll natürlich auch in der Außenwirkung hilfreich sein. Ja, also da muss man, glaube ich, schauen, was sinnvoll ist.
Wobei das Liken untereinander gar nicht so schlecht ist, weil das motiviert natürlich auch die, die noch nicht ganz so motiviert sind. Ja,
das stimmt.
Also meine Erfahrung halt. Hat mich ja auch motiviert.
Du warst doch von Anfang an motiviert.
Das stimmt. Es hat auch also wirklich Spaß gemacht. Also, und ich kann das bestätigen, was du sagst, Lea. Also du lernst auch unglaublich interessante Menschen kennen. Also durch diesen ganzen Wahlkampf, durch dieses ganze Engagieren, sich da einbringen in verschiedensten Varianten. Ja, also von Kubicki bis zu Lea Charlotte Kuss. Also das ist schon.
Nee, wirklich. Alles dabei.
Ja, na, weil sonst würde man ja also diese Erfahrung gar nicht machen können. Ja, das ist,
ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal mit einem Polizisten einen Podcast mache.
Genau, und dass wir ständig über Drogen diskutieren.
Über Drogen.
Das war da haben
wir mal zusammen rauchen wollten.
Ich rauche nicht. Ich rauche, Gott sei Dank nicht. Aber ich habe mal
darf ich auch noch?
Rauchen heute eigentlich die Leute noch? Wie ist das, Lea? So in den. Also zu unseren Zeiten war Rauchen eigentlich, also ich müsste mal so überlegen, in der Schulklasse haben also bestimmt 80% geraucht. Das war damals.
Nee, also auf keinen Fall. Also ich kann jetzt natürlich nur von so meiner Schule sprechen und vom Freundeskreis, aber da würde ich sagen, raucht vielleicht 1-2%. Also es ist wirklich sehr gering. Also wenn, dann ist es auch mehr so Vapen, ja, aber oder Shisha, aber so richtiges Rauchen eher weniger. Nee, ich glaube, das ist nicht mehr so.
Ich finde das ja gut. Sehr gut. Es gab Zeiten, da konnten sich die Leute nicht vorstellen, dass man in Gaststätten nicht raucht. Und das war, als verboten wurde, dann in Gaststätten zu rauchen, das war fast der Untergang des Abendlandes, weil sie die Leute dann gedacht haben, jetzt gehen alle Restaurants pleite. Aber es hat funktioniert, ja. Also heute kann man sich das andersrum gar nicht mehr vorstellen. Was wäre denn deine, also Ich meine, du bist ja angetreten, weil du Politik machen möchtest. Ja, ob das jetzt klappt am 6. oder nicht, mal außen vor. Hast du darüber hinaus eine politische Agenda, was du erreichen möchtest?
Ja, also ich habe nicht vor, irgendwie ein Politikwissenschaftsstudium oder ähnliches zu absolvieren, zumindest nicht hauptsächlich, sondern im Vordergrund steht jetzt erstmal danach mein Medizinstudium. Und ja, da möchte ich eben viele Erfahrungen sammeln, möchte der Politik aber auf keinen Fall den Rücken zukehren, sondern möchte einfach die Erfahrungen gerade im Gesundheitssystem nutzen, um die dann auch, ja, um Probleme auch politisch wieder anzugehen und da dann auch einen gewissen Erfahrungsschatz zu haben. Und ja, möchte da auf jeden Fall auch dann weiterhin aktiv sein. Und ja, was ich mir zum Beispiel auch super gut vorstellen könnte, ist den Ethikrat, finde ich sehr interessant. Darüber dann auch vielleicht eine Möglichkeit zu finden. Aber auch so bin ich da auf jeden Fall weiterhin interessiert. Und ja, dann was die Zukunft da vorrangig konzentriere ich mich auf jeden Fall eher das Medizinstudium. Genau.
Was beinhaltet denn dieser Medizinertest, über den du schon gesprochen hast? Was muss man da alles wissen?
Ja,
Also
also
offensichtlich kann man den jetzt nicht mal eben mit links und 40 Fieber sich hinsetzen und so ein paar Fragen beantworten. Das scheint mir doch etwas komplizierter und komplexer zu sein.
ja, also der Medizinertest ist ein Test, der recht viele Unterbereiche hat und dabei geht es aber nicht um Wissensabfrage. Also ich fange jetzt nicht irgendwie Anatomie oder ähnliche Sachen zu lernen, sondern das ist ein Fähigkeitstest und ich habe hier zum Beispiel was gerade nebenbei. Also da gibt es dann so Übungshefte und da wird zum Beispiel Konzentration oder räumliches Denken oder so Textverständnis. Also es ist nicht wie, also nicht ganz wie ein IQ-Test, aber es hat schon so ähnliche Züge. Also dass da dann einfach die ja, kognitiven Fähigkeiten getestet werden. Ich finde es zum Teil, also die Aufgaben auch ja etwas ja, interessant gestellt. Auf jeden Fall zum Beispiel es gibt einen Unterbereich, der heißt Schlauchfiguren. Und da hat man einen Plexiglaswürfel und da wurde praktisch ein Fadenknäuel reingemacht. Und das wurde fotografiert. Und dann gibt es ein zweites Bild, wo der Würfel aus einer anderen Perspektive fotografiert ist. Und das ist praktisch alles sehr undeutlich und man muss dann sich räumlich vorstellen, aus welcher Perspektive ist jetzt das andere Bild des Würfels? Und manchmal sitze ich so davor und stelle mir auch die Frage, wer sich diese Aufgaben ausgedacht hat. Aber wenn es hilft, gerne. Ja, genau. Also ich würde auch sagen, man kann jetzt nicht das übermäßig reißen durch Übungen. Man kann eben jetzt nur in diesen Aufgabentypus reinkommen und sich dann da so ein bisschen reinfinden, dass man da nicht irgendwie überfordert ist und gar nicht weiß, was man machen soll. Und ja, der Rest, da kann man, glaube ich, gar nicht so viel beeinflussen, dadurch, dass eben nicht Wissen, sondern so Fähigkeiten getestet werden.
Dann der Numerus Clausus kommt dann noch dazu, nehme ich an, ja. Also,
Ja, genau. Also es ist so, dass zum Beispiel in der Uni in Heidelberg, da sind dann 20% von der Quote, die angenommen werden, gehen dann rein über den Abiturschnitt. Also wer praktisch die höchste Punktzahl hat, der wird dann auch angenommen. Aber 60%, da wird dann halbiert in einmal die Abi-Note und in den Medizinertest. Und wenn man eben ja so einen mittelmäßigen Abschluss hatte im Abi, aber dann richtig gut Medizinertest, kann man das oft rausreißen. Und das finde ich eigentlich eine gute Möglichkeit, weil man dadurch nicht so abhängig vom Abi ist und auch so, wenn man ganz gut im Abi ist, dann kann man sich praktisch nochmal so eine Sicherung herstellen. Und ja, genau.
Und in welche Richtung soll es dann gehen, Medizin? Hast du da eine Vorstellung oder ist das erstmal offen?
Also ich gehe da, glaube ich, ganz offen rein und wäre da auch bereit, also habe da jetzt irgendwie keine Vorurteile oder ähnliches und möchte mir da auch auf jeden Fall alles anschauen. Aber besonders interessiert bin ich zumindest jetzt schon, ohne irgendwie praktische Einblicke zu haben an Neurologie. Das ist für mich bisher einfach eine der interessantesten Fachrichtungen. Und also finde das unfassbar faszinierend. Also das ist, also für mich ist das Gehirn einfach so ein einzigartiges Organ. Also das ist auch, einfach das schlecht erforschteste Gehirn. Und für mich ist so das Gehirn das, was wahrscheinlich für einen Astrophysiker irgendwie das Universum ist. Es ist auch, also ich war auch 2018, habe ich mit meiner Klasse damals an so einem Wettbewerb teilgenommen. Da haben wir so ein lustiges Video gemacht zur Entstehung von Krebs und haben uns dann so auf den Schulhof gestellt und waren dann irgendwie zählen und sind da so hin und her gelaufen. Haben auf jeden Fall gewonnen in dem Wettbewerb und der Gewinn war ein Treffen mit dem Nobelpreisträger Thomas Südhoff und der hat auch Grundlagenforschung im Bereich der Neurologie betrieben. Und ja, ich hatte davor schon Interesse und auch wie er dann darüber erzählt hat, das hat mich einfach richtig gepackt. Und dann hat er auch über so ein, also um das zu verdeutlichen, wie wenig Wissen wir in dem Bereich haben, hat er auch darüber erzählt, dass es eben Untersuchungen an einem Wurm gibt, der ja 213 Nervenzellen hat. Und selbst da wissen wir nicht mal vollständig, wie es funktioniert. Und unser Gehirn hat natürlich mehrere Milliarden Nervenzellen und dann auch unfassbar viele Verknüpfungen. Und da, also ich finde das wirklich spannend und faszinierend. Und ja, da gibt es, glaube ich, noch viel zu holen, auch in der Forschung.
Ich habe mal in der langen Nacht der Wissenschaft an so einem Elektronenmikroskop gesessen, wo die so ein Neuron abgebildet haben. Das war wahnsinnig spannend. Das ist so ein bisschen auch wie Weltraum, also nur halt die andere Richtung. Also ganz klein und Weltraum ist ja, ja. Ganz groß. Aber ich fand das wahnsinnig interessant, wenn du dir vorstellst, ich meine, allein jetzt, wie wir hier miteinander sprechen, ja, was da in unserem Gehirn so abläuft, wie viel Reize und Informationen da hin und her blitzen. Ich finde das auch wahnsinnig spannend.
Ja, und es gibt einfach noch unfassbar viele ungeklärte Fragen. Also ja, was ist wirklich ein Gedanke oder wie wird es im Gehirn abgebildet und was sind Emotionen und wie ist die Entstehung? Also es gibt noch, also es ist so unklar, das ist also ein riesiges, unerschlossenes Gebiet und ich finde, das macht es auch besonders spannend, zumal wir natürlich direkt davon betroffen sind. Also das ist ja jetzt nicht, dass ich irgendwie in die Natur rausgehe und jetzt Baumforschung betreibe, obwohl das bestimmt auch spannend sein kann, sondern
das doch, betrifft bestimmt.
Uns, ja, ganz bestimmt. Und das betrifft uns eben so direkt und ja, zeichnet uns eben auch aus. Und, ja, also darüber
so könnte ich. Im wissenschaftlichen Bereich, ja, weil, also als du das am Anfang also dargestellt hast, habe ich sofort ein Bild im Kopf gehabt von jemandem, der chirurgisch halt in so ein Gehirn eingreift. Das sind ja immer so faszinierende Bilder, ja. Also,
ja,
könnte ich mir überhaupt nicht also vorstellen, das zu tun, aber muss ja irgendjemand machen, ja. Das ist ja.
Ja, also das ist bei mir, das muss ich ja auch noch nicht jetzt beantworten. Mhm. Ich glaube, man muss einfach schauen, wo fühle ich mich wohler drin, in der Forschung oder dann wirklich im Praktizieren. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, also Neurochirurgie ist auch ein sehr spannendes Gebiet, ist auch ja ein sehr feinmotorisches Gebiet und auch gerade in Zukunft wird da eben noch unfassbar viel durch Robotik und andere Technologien passieren. Das ist sehr, sehr spannend. Und das Faszinierende bei zum Beispiel Neurochirurgie ist, klar, wenn jetzt in anderen Bereichen wie der Orthopädie in der OP was schiefläuft, dann muss halt im schlimmsten Fall was amputiert werden und die Person ist gelähmt. Das ist natürlich auch sehr tragisch. Aber wenn bei einem neurochirurgischen Eingriff was schief geht, dann kann es passieren, dass die Person aufwacht und auf einmal nicht mehr die Person ist, die sie vorher war. Und das einfach nochmal ganz andere Dimensionen hat, wenn da auch Fehler zum Beispiel passieren. Mhm. Also das macht den Bereich auch unfassbar, also ja, da geht sehr viel Verantwortung mit einher. Aber ja, ich glaube, man muss einfach schauen, wie das sich dann so später, wenn man wirklich drin ist, ergibt. Also da bin ich auch ganz offen.
Aber jetzt mal unabhängig vom Gehirn, also jetzt mit Blut, mit Schneiden und sowas, hast du kein... Nee, das muss man ja auch wissen. Das gehört ja dazu, wenn man so einen Beruf macht. Also das könntest du dir schon vorstellen.
Ja, da bin ich ganz schmerzlos. Also ich habe gar keine Probleme. Ja, ich finde das dann eher interessant, so die Strukturen zu sehen oder so. Also ich finde das gar nicht abstoßend oder sowas. Ich finde das, ja, nicht schlimm.
Okay.
Hast du schon einen Ort, wo du überlegst zu studieren? Einen Favoriten-Studienort?
Ja, also desto mehr ich da gefragt werde, desto weniger gern spreche ich darüber, weil man, also Medizin ist natürlich sehr kompetitiv und man muss schauen, wo man letztlich angenommen wird. Aber so Heidelberg oder die Charité sind natürlich schon nette Sachen. Also da wäre auf jeden Fall die Freude sehr groß, wenn ich an eine der Universitäten dort angenommen werden würde. Oder auch München, die LMU finde ich auch wirklich toll. Aber letztlich, also muss man das, glaube ich, schauen, wie es dann in der Bewerbung läuft. Und egal, wo ich hinkomme, mir ist eigentlich am liebsten, dass ich überhaupt angenommen werde. Und dann bin ich, glaube ich, schon mal sehr zufrieden. Aber ja, Heidelberg und Berlin und München sind schon ganz weit oben.
Gute Sache. Also lern das mal schnell, dann kannst du mir vielleicht irgendwann sagen, wie das passiert, dass so manchmal die Verknüpfungen nicht mehr da sind, wenn man Namen vergisst oder Termine oder sowas. Das passiert ja auch im Alter. Und das ist ja auch schon, ja, du lachst.
Ich melde mich.
Da ist ja aber auch schon eine ganze Menge passiert, ja. Also gerade dieses Trainieren des Gehirns und so weiter, das führt ja durchaus dazu, dass man das eben halt länger nutzen kann, ja. Das ist ja wie mit anderen Bereichen auch.
Im besten Fall.
Kriege ich jetzt die Kurve wieder?
Hauptsache, du hast am Ende des Satzes nicht vergessen.
Ja, los ging.
Worüber du eigentlich reden wolltest.
Das wäre gut.
Wie war das mit Herrn Kubicki, wenn man vom Gericht steht und das Gericht ist nicht mehr da, ja, oder?
Genau. Dann hört man auf.
Wenn man zur Hauptverhandlung geht und das Gericht ist nicht mehr da, sollte man überlegen, ob man den Job dann aufgeben sollte zu dem Zeitpunkt.
Genau. Ja. Nein, ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich mehr weiß.
Okay. Aber finde ich unglaublich ambitioniert. Also das ist ja. Also gerade solche Wege einzuschlagen, solche Herausforderungen anzunehmen, das ist, also man steht ja doch ein bisschen atemlos manchmal vor solchen Problemen, gerade Chirurgie oder Hirnforschung oder ähnliches, wo man sagt, mein Gott, das sind ja, also ob man sowas jemals leisten könnte. Also ich bin da immer ein bisschen demütig, wenn ich sowas höre und habe dann immer so die Frage, kriegt man, also kann ein Mensch das eigentlich hinbekommen? Aber das Interessante am Leben ist ja, wenn man es dann macht und wenn man dann einsteigt und es versucht, und langsam so diese Schritte geht, merkt man, dass es wahrscheinlich doch funktioniert, ja, hier und da. Also ist wahrscheinlich mit dem Abitur so, das ist wahrscheinlich mit dem Jurastudium so, vermute ich. Also,
ja. Also ich glaube auch, dass gerade in der Medizin, also ist es natürlich gut, wenn man sich hohe Ziele steckt. Und also das erfüllt mich auch, sonst hätte ich, glaube ich, so den Weg mit Abi und Wahlkampf und Co. nicht gewählt. Aber ich glaube, dass es gerade in der Medizin essentiell ist, dass man auch demütig bleibt, auch gerade als Mediziner und da dann auch nicht die Verbindung zu Patienten verliert und vor allem seine Empathie nicht verliert und da dann immer auch nah bei Menschen bleibt, egal in welchem Bereich man geht.
Coole Sache.
Ja.
Da müssen wir jetzt erstmal schweigend. Schweigen zustimmen. Schweigen bewundern.
Cool. Politik würde ich gerne nochmal einsteigen. Also du hast ja, also ich habe gelesen in deinen Interviews, die du gegeben hast, dass Bildung für dich durchaus ein Thema ist. Was hat das für dich zum Thema gemacht? Deine Erfahrungen oder, und wenn ja, wenn es deine Erfahrungen waren, waren das gute oder schlechte Erfahrungen? Oder sagst du einfach, ich bin jetzt hier durch ein Schulsystem gegangen, in dem ich Fehler entdeckt habe und die würde ich gerne ändern? Also wie ist da deine Herangehensweise?
Ich glaube, das ist eine Kombination aus mehreren der gesagten Dinge. Also zum einen aus meiner Familie, meine Oma ist Grundschuldirektorin und ich glaube, dadurch hat man dann eben nochmal von der anderen Seite schon recht früh die Probleme mitbekommen. Und also meine Oma hat mir schon von klein auf eingebläut, wie essentiell Bildung ist und hat immer gesagt, Kind, das ist das, was du brauchst und das, was du in dich investieren sollst. Und das ist auch das, was praktisch ja am längsten währt und von der Seite auf jeden Fall. aber dann auch auf jeden Fall so die Beobachtung und die Erfahrung, die man einfach im Laufe seiner Schulzeit gemacht hat. Also ich muss sagen, ich bin immer recht gern zur Schule gegangen, aber nicht unbedingt, weil das Schulsystem so strukturiert ist, wie strukturiert ist, sondern weil ich einfach sehr, sehr gern lerne und mich schnell für viele Sachen begeistern kann. Und das war, glaube ich, immer sehr zuträglich. Aber gleichzeitig habe ich auch gesehen, wie viele in unserem Schulsystem eben hinten runterfallen und dass ich damit eine Ausnahme war, dass ich das eben noch gern gemacht habe, das fand ich schon immer sehr traurig und dass einfach das Schulsystem im Moment nicht so strukturiert ist, dass den Schülern eben beigebracht wird, wirklich so diese Liebe am Lernen zu entdecken und was das auch so mit einem machen kann, sondern dass es oft einfach nur noch um Tests und Leistung geht und dass man irgendwas vorzuweisen hat und um Noten und um Punkte und eigentlich gar nicht mehr ja, das große Ganze im Blick ist und dadurch für mich auch das Schulsystem so die Strukturen erreicht hat, die es einfach jetzt erreicht hat und was ich als ganz problematisch empfinde. Also was mich an Bildung so fasziniert, ist ja, dass es unfassbar befreiend sein kann. Und es ist, also erweitert ja den Horizont. Das ist ja, was an Lernen so toll ist. Man hat neue Perspektiven, man entwickelt sich weiter, man hat neue Denkstrukturen und so weiter. Aber unser Bildungssystem ist eben im Moment nicht darauf ausgelegt, dass wir Zusammenhänge verstehen und darin einfach auch viel Freude haben, sondern einfach zum Großteil natürlich Fakten in sich reinzuschmeißen und das dann irgendwie wieder aufs Papier zu bringen. Und das ist so die Hauptbeschäftigung von Bildung im Moment. Und das Problem dabei ist natürlich, dass wir uns gerade ja im Übergang zur Informationsgesellschaft befinden. Und das heißt natürlich, dass Wissen immer ja allgegenwärtig verfügbar sein wird und auch jetzt schon meistens ist. Und dadurch ist das eben keine Fähigkeit mehr. Also es ist nicht mehr die Fähigkeit, 50 Gesteinssorten zu wissen. Das ist, also das bringt mich nicht weiter. Und ich fände es viel wichtiger, dass wir halt auch übergreifend denken. Also nehmen wir an, punkto Klimakrise. Warum macht man dann nicht zum Beispiel ein Projekt über Lösungsstrategien im Unterricht, wo man dann vielleicht den Sozi-Lehrer mit reinholt und dann auch schaut, was hat das jetzt eigentlich für soziale Auswirkungen? Mhm. Was haben wir für Strategien über Technologien und so weiter, sodass man das viel stärker verknüpft und dann einfach auch auf die Realität bezieht. Weil so ist es im Moment, dass die Kinder meistens ja total abhängig davon sind, wo sie jetzt herkommen, was für ein Haushalt, also aus was für einem Haushalt sie kommen. Und das soll ja Bildung eben gerade nicht sein, sondern es soll eben frei und unabhängig von der eigenen Herkunft machen und soll im besten Fall zu Chancengerechtigkeit führen. Mhm. Und das tut es im Moment nicht. Und ich finde, da vernachlässigt der Staat eine unfassbar wichtige Aufgabe. Und ich finde es einfach fahrlässig, dass das Bildungssystem so strukturiert ist, wie es gerade strukturiert ist. Also natürlich ist auch bewusst, dass man das Problem nicht von heute auf morgen lösen kann, weil das einfach ja schon länger so herangewachsen ist. Also es beginnt ja auch beim Lehrermangel und geht dann eben weiter in den Fächern, in der Auswahl, wie das, also wie die Schulen strukturiert sind. Und beispielsweise, wenn wir uns jetzt die ganz normale Klasse angucken, dann ist es oft so, es gibt Leute, die kommen gar nicht mehr mit, die fallen dann hinten runter. Dann gibt es die, die total unterfordert sind, die kommen da auch nicht weiter und können sich auch nicht so entfalten, wie sie es eigentlich mit einer guten Förderung könnten. Und dann gibt es irgendwie so die grobe Masse, die sich da irgendwie so mitschleppt, aber auch nicht wirklich dadurch weiterkommt. Und am Ende hat man irgendwie niemandem geholfen, weil das Bildungssystem einfach von der Masse gedacht wird und nicht vom Individuum und so gar nicht spezifisch genug ist. Und zum Beispiel geht es auch ganz oft im Bildungssystem nicht darum, hey, ich sehe jetzt bei dem oder der Schülerin, da sind Stärken da. Der oder die ist besonders, genau, das Fördern. Also warum muss ich denn in allen Bereichen gut sein? Also wir sollten uns doch, also meiner Meinung nach sollte man sich viel mehr darauf fokussieren, die Stärken auszubauen, weil, wie gesagt, wenn ich Künstler werden will, dann muss ich nicht Mathematik können und umgedreht, wenn ich total mathematisch affin bin, dann muss ich jetzt nicht ein Überflieger in Musik sein, aber so ist das meistens auch aufgebaut. Also die Gespräche, gerade wenn dann Lehrer auf Eltern zugehen, dann ist das ja nie, weil die, also oder fast nie, weil die Lehrer sagen, schauen Sie mal, Ihr Sohn ist jetzt ganz wunderbar in Musik, ich finde, da sollten Sie mal was anpacken, sondern ist dann, ja, da sollten Sie mal aufpassen, Ihr Kind ist in Mathematik aber nicht so gut und schaut mal nach Nachhilfe, wie kann man das ausgleichen? Und da geht so viel Energie drauf, dass, glaube ich, unfassbar viel Potenzial in der Schule eigentlich von Kindern verloren geht und dadurch natürlich auch so dieses Selbstwertgefühl von vielen Kindern könnte viel, viel besser sein, auch wenn man ihnen schon früh zeigt, du hast da tolle Fähigkeiten und die kannst du ausbauen und damit kannst du was machen und das ist wertvoll. Und nicht, weil du kein Mathe kannst, bist du zu blöd fürs Gymnasium. So, das sind halt für mich oft so veraltete Strukturen. Und man muss überlegen, dass das Bildungssystem, so wie es jetzt in der Form besteht, es gibt ganz minimale Abwandlungen, noch ja von dem preußischen Reform stammt. Das ist Anfang des 19. Jahrhunderts, das kann doch gar nicht mehr zeitgemäß sein.
Ich vermute mal, bei euch in der Schule gibt es auch noch den Lehrer, also Overhead-Projektor, Polylux, kennst du wahrscheinlich, ja. Da wird es wahrscheinlich auch noch die Lehrer geben, die in einer Stunde 30 Folien auf den legen. Das hatten die schon zu meiner Schulzeit gemacht.
Also, ja, und das, ja, genau, und daran sieht man einfach, dass sich das Bildungssystem überhaupt nicht weiterentwickelt und auch die und Schüler
zu wenig, sind darin. Zu wenig.
Ja, genau. Und es finden so ganz minimale Abänderungen statt, aber das große Ganze, die Strukturen bleiben bestehen. Es sind dann für mich immer nur so oberflächliche Abänderungen. Ja, wir stellen jetzt mal hier einen Beamer rein, aber an sich bleibt es gleich.
Und genau, wird die Folie halt auf eine PDF-Datei umgewandelt.
Genau.
Ja. Aber ich fand das spannend, was du eben gesagt hast. Also dieser Wandel der Gesellschaft zu einer Wissensgesellschaft, hast du es genannt, ja. Also das Wissen jederzeit überall verfügbar ist. Ja, das ist ja tatsächlich mit dem Internet, mit den mobilen Geräten, die wir haben, ist das ja tatsächlich so. Und also diesen Ansatz, dass man dann halt quasi lernt, in Lösungen zu denken, Lösungen zu entwickeln, also vielleicht auch gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Das finde ich schon total spannend, muss ich sagen. Gibt es da gar keine Ansätze so in den Schulen oder ist das, ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, also gerade so Projektarbeiten oder sowas müsste das ja eigentlich beinhalten. Ja?
Also ich kann mal vielleicht ein konkretes Beispiel bei mir in der Schule nennen. Ich habe einen recht jungen Geschichtslehrer und der ist da auch sehr kreativ und hat auch wirklich gute Ansätze und wir haben tolle Projekte durchgeführt. Nur irgendwann, so Richtung Ende der 11, hat sich dann eben das Problem herausgestellt, dass er mit seiner Methodik nicht weiterkommt aufgrund des Abiturs, weil alles ist auf das Abitur ausgerichtet und es geht immer darum, den Stoff reinzudrücken und das muss man durchbekommen. Es geht gar nicht darum, ja, ich möchte jetzt hier mal tiefer eintauchen und was hat das denn eigentlich noch für Konsequenzen jetzt auf Späteres oder wie hat das unsere Gesellschaft hier und dort beeinflusst? Nein, es geht darum, dass ich jedes Themengebiet durchhaben muss, damit ich das auch schön im Abitur einbringen kann. Und da kommt man als Lehrer, auch wenn man eigentlich innovativ ist, einfach durch strukturelle Probleme recht schnell an seine Grenzen. Also es gibt Lehrer, die wollen da andere Ansätze haben und die wollen dem Schüler mehr Raum geben und die wollen auch auf individuellere Arbeit setzen und auch mehr auf Zusammenhänge und Kompetenzen achten. Aber dann scheitert es oft einfach an den Zwängen, die eben ja von oben gegeben sind. Und das ist sehr schade, weil dann natürlich auch die Leute, die wirklich innovative und gute Ansätze haben, absolut gebremst werden und irgendwie dann alle frustriert sind, weil ja, es dann nur darum geht, ist der Stoff fürs Abitur. Ja, genau. Ist der Stoff fürs Abitur jetzt da? Und das ist die Frage, die immer gestellt wird.
Ja. Naja, das ist eine Sache, die wird sich nachher nahtlos fortsetzen, glaube ich, im Studium oder in Berufsausbildung, später im Beruf genauso. Also da ist es auch sehr häufig, dass tatsächlich nur geschaut wird, welche Scheine hat jemand, wenn er sich auf eine Stelle bewirbt. Und also leider zu wenig danach geschaut wird, ob er tatsächlich individuell geeignet ist, das zu machen, ja. Da hat man durchaus wahrscheinlich noch Veränderungsbedarf, ja. Aber da bin ich guter Hoffnung. Wir haben ja junge Politikerinnen, die das angehen können, das Thema.
Ja, hoffentlich.
Hast du noch eine Botschaft, die du gerne loswerden würdest, an zum Beispiel Herrn Haselhoff? Er hat ja nur doch einen anderen Wahlkreis genommen, weil er schon wusste, worauf er sich bei dir einlässt.
Das hat eigentlich keine ja, Chance genau, hat. Das, dem wollte er sich nicht stellen. Nein, nee, ich glaube, Herrn Haselhoff würde ich jetzt keine direkte Botschaft senden, aber gern gerade den Zuhörern und vor allem den jüngeren Zuhörern einfach, dass es sich lohnt, sich, wenn man politisch interessiert ist, sich da auch wirklich einzubringen und dass man ernst genommen wird und dass, glaube ich, jeder irgendwie Positionen hat, die er einbringt und dass man eben das gut an Lösungen kommen kann. Und dazu möchte ich einfach nochmal aufrufen, dass wir da eben auch Macht haben und dass man da auch eine gewisse Selbstwirksamkeit hat und dass man gehört wird, auch als junger Mensch, und dass das unfassbar wichtig ist, dass eben auch junge Perspektiven eingebracht werden. Eben wie gesagt, also ich bin ja mit Technologie und mit dem Internet auch mehr oder weniger. Und natürlich hat man dazu dann nochmal einen anderen Bezug und auch in Debatten hat man oft nochmal andere Ansätze. Und deswegen fände ich es wichtig, dass so viele Ansätze wie möglich aufeinandertreffen und sich da auch gerade junge Menschen nicht davor scheuen, sich zu engagieren.
Schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Liebe Lea, wir haben uns gefreut, dass du bei uns warst. Diese Episode mit Lea Charlotte Kuss, einer der jüngsten Landtagskandidatinnen dieser genau. Wahl. Wir haben wieder viel gelernt, oder Alex?
Na klar, die Ministerpräsidenten das Fürchten gelehrt hat.
Genau.
Und ja, die wieder ein kleiner Lichtblick ist für die Zukunft. Ich freue mich sehr, dass du hier warst und drück dir die Daumen für die Wahl.
Ja, für dein Studium.
Danach. Genau, für dein Studium, für deinen Lebensweg überhaupt. Ich bin mal gespannt, dich zu beobachten, was da aus dir wird.
Wenn unser Gehirn so lange noch funktioniert.
Wenn es so lange noch funktioniert. Aber wir haben ja gute Chancen, dass es repariert werden kann dann irgendwann.
Ja, vielen Dank. Ich fand es auch sehr angenehm. War ein sehr schöner Podcast.
Na dann.
Ciao.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.